Der Bereich, um den es jetzt geht, fokussiert sich ja auf Recherche. Was ist das für eine Arbeit und wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht so eine Recherchearbeit aus?
Also unsere Recherche- und Ermittlungsarbeit ähnelt durchaus der Polizei oder von einer Privatdetektei. Wir nutzen unsere investigativen Möglichkeiten, sowohl technisch als auch in Sachen Logistik, was wir halt können, Observationen, versteckte Kameraeinsätze, Infiltration mit Undercover-Ermittlerinnen und Ermittlern, um eben die Wahrheit über die Tierausbeutungsindustrie an die Menschen zu bringen, in der Hoffnung, dass gut informierte Menschen auch gute Entscheidungen treffen. Und ja, langsam aber sicher kommen wir da voran.
Ja, es ist jetzt gerade schon gesagt, Undercover-Ermittlungen. Da stelle ich mir die Frage, welche Risiken sind mit dieser Arbeit auch verbunden für die Menschen, die die Recherchearbeit machen?
Also die Arbeit, die wir machen, ist brandgefährlich. Also ich war selber in Betrieben undercover, in Tierversuchslabor oder Massentierhaltungen. Und wenn man da natürlich entlarvt wird, wenn die feststellen, dass man eine versteckte Kamera trägt, dann kann das auch ganz schnell handgreiflich werden. Mir ist auch schon mal jemand mit einer Sturmhaube und einer Axt hinterhergelaufen, als wir eine Stopfleberfarm in Ungarn aufdecken wollten. Also es gilt leider der Grundsatz, wer Tieren Schaden zufügt, wer Tieren Leid zufügt, schreckt auch vor Leid und Schaden bei Menschen nicht zurück. Aber wir sind gut ausgerüstet, also wir tun unser Bestes, dass man uns gar nicht wahrnimmt. Das ist die wichtigste Prämisse. Wir gehen auch nicht auf Konfrontation in dem Sinne, sondern wir sind ganz wie unser Wappentier, die Eule, sehr leise, sehr unscheinbar, aber sehr effektiv.
Genau, und das Ganze ja mit dem Ziel, dass Informationen nach außen dringen. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen. Was ist wichtig an der Arbeit der Recherche und welche Strategie steckt so hinter dieser Form der Arbeit?
Im Prinzip, Wissen ist Macht. Und wenn man jetzt sich mal die Werbung der Tierausbeutungsindustrie anschaut, von nur die Milch macht bis glückliche Kühe auf der Weide und Schweine im tiefen Stroh, dann sieht man natürlich, dass die Menschen nach Strich und Faden belogen werden. Und wir wollen da ein zumindest Gleichgewicht der Kräfte schaffen, indem wir den Leuten die ungefilterte Wahrheit aus der Tierindustrie zeigen, aus Schlachthöfen, Massentierhaltungen, aber auch Biobetrieben oder Tierversuchslaboren, dass die Leute eben sehen, wie es wirklich aussieht und dann hoffentlich im Prinzip an der Kasse abstimmen für oder gegen Tierleid, weil leider versagt unsere Politik auf ganzer Linie. Das ist natürlich eine andere Aufgabe, die Politik zu motivieren, endlich für die Tiere zu handeln und auch unsere Justiz zu ertüchtigen. Und da haben wir ja gestern einen großen Erfolg erzielt. Da ist ja endlich mal einzigartiger Fall jemand zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden von 2 Jahren und 10 Monaten.
Du hast jetzt gerade angesprochen, dass es da irgendwie auch um Lügen oder zumindest um nicht ganz Wahrheiten gehen. Kannst du das ein bisschen weiter ausführen? Was meinst du damit?
Wenn man die Bilder, die wir tagtäglich in unseren Einsätzen sehen, schwer verletzte Rinder und Schweine, Hühner, die vor lauter Muskelwachstum nicht mehr aufstehen können, Kaninchen, Käfigbatterien, gestopfte Gänse, wenn das alles einfach ungefiltert als Bild oder Video auf der Packung oder am Fleischerregal gezeigt werden würde, dann würden die Leute es in der Regel nicht mehr kaufen, weil die Leute in Deutschland eigentlich sowas ablehnen. Aber der Mensch ist ein Meister der Verdrängung und deswegen müssen wir die Leute immer wieder auf die Wahrheit stoßen, ihnen immer wieder zeigen, wie es wirklich in den Betrieben zugeht, immer wieder die Werbung der Industrie demaskieren und dann halt hoffen, dass die Leute zum Beispiel halt eine pflanzliche Ernährung anstreben, denn nur so kommen wir aus dem ganzen Wahnsinn raus und es geht auch nicht nur um die Tiere, uns geht es um Erde, Mensch und Tier, weil Tierausbeutung bedeutet immer auch Menschenausbeutung und Umweltzerstörung.
Da würde ich gleich gerne nochmal näher drauf eingehen, aber zunächst jetzt nochmal, gerade hast du schon gesagt, wir kommen da auch raus durch so ein Abstimmen über Konsumentscheidungen. Ein anderer Weg ist ja, dass wenn in so einem Betrieb recherchiert wird, dass dann Dinge veröffentlicht werden und manchmal kommt es ja auch zu Klagen und du hast gerade schon gesagt, in Erfolgsfällen auch zu Verurteilungen, manchmal zur Schließung von Betrieben. Verklagen kann man Menschen aber ja immer nur innerhalb so eines rechtlichen Rahmens. Also nur wenn Straftaten auch dokumentiert werden, können die Verantwortlichen dafür belangt werden. Und darum die Frage, welche Auswirkungen haben auch solche Aufnahmen, die zwar nicht zur Verurteilung führen, aber trotzdem eine Transparenz schaffen?
Also im Prinzip arbeiten wir zweigleisig. Wir wollen einerseits im Prinzip den Rechtsstaat auch reformieren und da sind wir sehr erfolgreich mit. Vor 10 Jahren wurde jedes Tierschutzverfahren eingestellt, sang- und klanglos. Da kam einfach nie was dabei raus. Wir hatten jetzt aber in den letzten 3 Jahren über 100 Verurteilungen vor Gericht von Tierquälern, die wir aufgedeckt haben. Also da haben wir einfach dafür gesorgt, dass dieses Thema nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden kann. Der ganz normale Alltag, der laut Tierschutzgesetz erlaubt ist, der ist natürlich nicht vor Gericht zu bringen, weil einfach die Klagemöglichkeit nicht besteht. Eine Kuh oder ein Schwein kann nicht klagen. Tierschutzorganisationen können das in der Regel auch nicht in Deutschland. Und deswegen können wir da nur auf die Aufklärung hoffen, also den Outreach bei der Bevölkerung, dass wir auf der einen Seite mit der Justiz zusammenarbeiten, um zumindest die schlimmsten Leute dran zu kriegen und auf der anderen Seite zu einem Systemwechsel beitragen durch den Konsum und durch die politische Steuerung.
Ja, da würde ich, glaube ich, direkt einhaken. Welche Rolle nimmt für dich eine Konsumkritik ein und was schreibst du der für eine Wirksamkeit zu im Kampf gegen Tierausbeutung?
Ich denke, es ist momentan das mächtigste Mittel, was wir zur Verfügung haben, weil die Politik versagt seit Jahrzehnten auf ganzer Linie. Und es ist zwar ein bisschen traurig, dass dann sozusagen jeder einzelne Bürger, Bürgerin dafür sorgen muss, dass sich die Verhältnisse ändern. Aber das darf man nicht unterschätzen. Und ich weiß, dass in der Tierindustrie die Angst umgeht vor dem großen Gespenst des Veganismus, dass die Leute halt einfach sich ganz dieser Industrie abkehren. Davor haben die Angst. Deswegen setzen auch viele Tierausbeutungsunternehmen inzwischen auf vegane Produkte, um sich zumindest ein zweites Standbein zu schaffen, weil sie wissen, das Fleischzeitalter endet. Das ist ein Faktum. Das weiß auch in der Branche jeder. Und da haben wir natürlich mit unseren zahllosen Aufdeckungen, die hunderte Millionen von Menschen immer und immer wieder erreicht haben, erheblich dazu beigetragen.
Mhm. Ich muss manchmal auch dann daran denken, dass ja auch Betriebe durch Subventionen quasi so künstlich am Leben gehalten werden, wenn sie Produkte produzieren, die eigentlich weniger konsumiert werden, also jetzt irgendwie Fleischprodukte und so weiter. Darum die Frage, was würdest du sagen, wo diese Konsumkritik an eine Grenze stößt und wie kann man das vielleicht auch ergänzen?
Also die Subventionen sind ein wichtiger Punkt, weil im Prinzip in dem Moment, wo der Staat etwas subventioniert, wird ein Unternehmen, was ja eigentlich nicht mehr lebensfähig ist, künstlich am Leben erhalten. Und so ist das mit weiten Teilen der Tierausbeutungsindustrie. Wenn die nicht mit unseren Steuergeldern von oben bis unten zugebuttert werden würden, dann gäbe es vieles davon gar nicht mehr. Es steht wirklich, es ist ein Riese auf tönernen Füßen. Und da ist natürlich dann der Konsument, die Konsumentin irgendwann an einer Grenze angelangt. Weil wenn die Politik das künstlich am Leben erhält, dann müssen wir halt Druck auf die Politik ausüben. Aber das geht auch wiederum nur über die Masse der Menschen, die ihre Lebensverhältnisse verändern, indem sie halt auf Tierprodukte verzichten. Man weiß aus anderen sozialen Bewegungen, dass man keine absolute Mehrheit braucht. Man braucht eine kritische Masse von 10-15% der Bevölkerung. Das ist dann quasi die Avantgarde, die zur Veränderung der Verhältnisse beiträgt. So war das bei vielen anderen Struggles für Rechte von Menschen oder Geschlechtern und Ähnlichem auch. Und da sind wir gar nicht mehr so weit entfernt. Und wir sehen, wie die, sagen wir mal, überschaubare Menge von vegan lebenden Menschen in Deutschland doch die Supermarktregale massiv verändert in den letzten Jahren.
Mhm. Ja, du hast jetzt schon Ähnlichkeiten und Überschneidungen zu anderen Struggles irgendwie aufgeworfen. Da fällt mir irgendwie dieses Beispiel Tönnies ein. Das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass verschiedene Struggles, der Struggle der Tierausbeutung, aber auch der absolut unwürdigen Arbeitsbedingungen für Menschen irgendwie, wo das so zusammenfindet. Wo sind vielleicht auch Schnittstellen dieser Kämpfe und ist es was, wo sich der Soko-Tierschutz auch mit beschäftigt?
Für Soko-Tierschutz war es immer völlig klar, das steht auch in unserer Satzung, für Erde, Mensch und Tier. Umweltschutz, Tierschutz, Menschenschutz gehört zusammen, kann man nicht auseinanderreißen. Leider ist das im Tierschutz nicht sehr populär. Viele Leute im Tierschutz meinen sozusagen die Tiere zuerst, nur die Tiere. Häufig mischt sich auch Rassismus oder andere Ressentiments rein und dagegen verwehren wir uns. Wir finden, echter Tierschutz muss heutzutage nicht nur vegane Ernährung bedeuten, sondern auch zum Beispiel Menschenrechte, Akzeptanz, Ökologie, einfach ein anderes Weltbild, weil was nützt es, irgendeine Legebatterie abzuschaffen, wenn der ganze Planet den Bach runtergeht oder Krieg und Ungerechtigkeit herrschen? Fortschritt und vor allem der ethische Fortschritt, der braucht Frieden und der braucht Freiheit und Demokratie. Und deswegen ist das uns wichtig.
Ja, um dann noch mal einzuhaken, auf der Website des Soko Tierschutz schreibt ihr auch, Tierschutz, Verbraucherschutz und die Verteidigung der Natur sind untrennbar. Vielleicht kannst du noch mal ausführen, was genau ist mit dem Verbraucherschutz auch in dieser Situation gemeint?
Ich kann ein ganz praktisches Beispiel nennen. Wir steuern jetzt auf die Weihnachtszeit zu, wo die Leute Gänsefleisch meinen, essen zu müssen. Und da sieht man ein klassisches Beispiel. Zum Beispiel werden Gänse in Ungarn noch grausam gestopft, um diese Fettlebern zu produzieren, das sogenannte Foie Gras. Und diese Gänse, die Lebern gehen dann nach Frankreich. Die Gänse, das Fleisch ist total minderwertig und verfettet. Das geht nach Deutschland. Die Tiere werden auch massiv mit Antibiotika behandelt, um diese Prozedur überhaupt zu überleben. Und die Farmen, die wir in Ungarn dokumentiert haben, haben alle riesige Gülleseen hinter den Betrieben, wo das Grundwasser verseucht wird, die Wälder zerstört werden, der Boden kontaminiert ist. Und da sehen wir, Produkt Gänsebraten produziert nicht nur Tierquälerei, produziert auch ein Verbraucherschutzproblem, nämlich dass Leute einerseits getäuscht werden, aber auch andererseits durch ein heikles Tierprodukt, Stichwort Antibiotika und Co., gefährdet werden und in dem Herkunftsland zerstört es die Umwelt. Also da haben wir diesen klassischen Dreisatz, gegen den wir kämpfen, und da kann man eben ja drei Probleme auf einmal lösen, indem man halt zum Beispiel dann ein pflanzliches Produkt zu Weihnachten isst.
Mhm. Ja, danke auch für dieses Beispiel. Du hattest jetzt mehrmals Beispiele aus Ungarn angesprochen. Was sind vielleicht auch Beispiele aus der Region? Kannst du vielleicht davon was erzählen?
Für Soko Tierschutz ist es sehr wichtig, dass wir vor unserer eigenen Haustür kehren, also dass wir vor Ort agieren. Und da hatten wir sogar schon Fälle in Halle und Umgebung. Ein ganz wichtiger war die Aufdeckung des sogenannten Bad Iburg-Skandals, der größte Tierschutzskandal der deutschen Geschichte. Da hatte sich im Prinzip eine kriminelle Vereinigung gebildet aus Viehhändlern und Bauern und Schlachtern, die systematisch schwerkranke Tiere, vor allem aus diesen Ex-LPG-Betrieben in Ostdeutschland, zu Viehsammelstellen gebracht haben, und da war eben eine Viehsammelstelle vor den Toren von Halle, und von da aus wurden die Tiere dann mit Seilwinden auf Transporter geschleift und dann unter brutalster Gewalt und Qualen nach Niedersachsen gebracht und dort geschlachtet. Alles illegal, das Fleisch wurde über ganz Europa verteilt, und da sieht man mal wieder, es ist Tierquälerei und Verbraucherschutz, weil diese schwerkranken Tiere, mutmaßlich voller Medikamente, dürfen eben nicht mehr in die Nahrungskette kommen, und das ist brandgefährlich.
Mhm. Jetzt vielleicht auch so in Richtung eines Ausblicks, wenn es jetzt Menschen gibt, die an dieser Arbeit interessiert sind, was würdest du sagen, wie kann man sich da herantasten, vielleicht auch mit Blick auf deine eigene Geschichte, wie du zu der Arbeit gekommen bist?
Unsere Arbeit bei Soko Tierschutz ist natürlich sehr hoch spezialisiert, weswegen es für manche Leute schwierig sein wird, sich so einfach einzuklinken. Aber es ist, denke ich mal, ganz wichtig, dass die Leute aktiv werden, aus ihrer Ohnmacht rauskommen. Und das geht natürlich erstmal über den Konsum. Ich sage einfach, der Weg ist vegane Ernährung, Teil der Lösung sein, nicht mehr Teil des Problems. Und dann auch aktiv werden. Es gibt in jeder Region Aktionsgruppen, Tierrechtsorganisationen, wo man sich anschließen kann. Und natürlich kann man sich auch bei uns bewerben. Allerdings sind wir eben ein sehr kleines Team, sehr hoch spezialisiert, haben sehr schwierige und zeitintensive Aufgaben. Aber immer mal wieder finden sich Leute, die genau perfekt zu unserer Arbeit passen. Und so arbeiten wir seit Jahren effektiv für die Tiere. Dann fühlt man sich besser und dann fühlt man sich auch nicht mehr so ohnmächtig. Das ist das, was ich mir immer sage, wenn ich all den Wahnsinn sehe, weil die Leute ja immer fragen, wie hält man das dann aus? Man hält das aus, wenn man weiß, dass man dazu beiträgt, es zu beenden.